Es kommt heute eine Predigtreihe zum Abschluss und es wird so auch ein kleines Stück vielleicht nochmal eine Zusammenfassung von dem sein, was wir die letzten 4-5 Wochen bearbeitet haben. Und ich hatte eine sperrige Überschrift rausgesucht, mit der ich eigentlich so nicht glücklich war. Ich fand sie nie wirklich gut, aber ich bin auf nichts Besseres gekommen. Und die Überschrift lautet: Durch den Heiligen Geist dienstbereit in Liebe. Das ist jetzt nicht der Kassenschlager bei Sat.1 oder Pro7. Das kommt nicht rüber. Und doch habe ich festgestellt, okay, ich bleibe jetzt einfach dabei. Wisst ihr, es gibt in der Welt viele dienstbereite Menschen, aber ohne Liebe und ohne den Heiligen Geist. Was ist die Gefahr, wenn du ohne Liebe und ohne den Heiligen Geist es machst? Hey, da kann man sich zwar eine Zeit lang aufopfern, aber bitter werden und frustriert, verachtend. Und dann, es gibt aber auch zum anderen Liebe ohne Dienstbereitschaft und ohne den Heiligen Geist. Liebe ohne Dienstbereitschaft und ohne den Heiligen Geist, was für eine oberflächliche Liebe. Wäre ungefähr so, wenn ich die Dani sehe in unserer Küche am Arbeiten und Schnippeln und die ganze Sachen aufräumen und ich dann zu ihr sage: Du Schatz, kannst du bitte die Tür zumachen, ich kann die nicht arbeiten sehen. Und dann ist es möglich, Heiliger Geist ohne Liebe und ohne Dienstbereitschaft zu empfangen? Ist es möglich, dass wir den Heiligen Geist empfangen oder empfangen haben, ohne mit einer Liebe ausgestattet und mit einer Dienstbereitschaft sein? Das möchte ich mit uns heute Morgen klären. Wir nehmen uns den Text aus Korinther 14, und zwar die ersten drei Verse vor. 1. Korinther 14, die Verse 1, 2 und 3. Da heißt es: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und ermutigt und tröstet sie. Hier spricht Paulus Liebe als höchstes Ziel. Liebe als höchstes Ziel. Wir Deutschen haben, oder die deutsche Sprache hat einfach ein Problem. Alles wird so als Liebe bezeichnet. Da gibt's ja irgendwo, so, wo es Liebe zu kaufen gibt, Telefon mit irgendwelchen 900-Nummer, im Internet, wir geben Liebe ein, dann findest du alle Möglichkeiten von banaler, erotisch oder sexueller Befriedigung. Aber Liebe ist ja noch viel, viel mehr. Liebe ist ja auch nicht Erdrückung, jemanden zu erdrücken, sondern Liebe hat was mit zu tun. Wenn die Liebe das höchste Ziel ist, dann geht es um Zuneigung. Ich bin jemandem zugewandt. Liebe hat aber auch was mit Hingabe zu tun. Ich verschenke mich. Liebe hat was mit Leidenschaft zu tun. Ich kann mich erinnern, wie ich mal so einen Film gesehen habe, so einen Mittelalterfilm. Und dann ging es darum, damals war das ja jetzt noch nicht so üblich, dass Männer und Frauen sich verliebt haben und dann geheiratet haben, sondern es wurde so, je nach Besitztum und Adelsstand organisiert. Und dann sagte die Frau zu dem Mann, gegen den sie sich gesträubt hat, den sie nicht heiraten will: Ich werde sehr wohl deine Frau, aber niemals dein Weib. So dieses: Du kannst formal in der Ehe treu und aufrichtig sein, Aber verheiratet von Herzen bist du trotzdem nicht. Liebe bedeutet auch was mit Leidenschaft, mit Verbundenheit. Verbunden heißt so, das, was zwischen uns ist, gibt's nicht zwischen jemand anderem nochmal. So, das ist was, was zwischen uns ist. Da ist ein Band. Liebe hat was mit Herzlichkeit zu tun. Liebe braucht auch Beweise. Zurück an den Satz, wenn ich sagen würde zu Dani, mach die Tür zu, Schatz, Liebling, ich kann ihn nicht arbeiten sehen. Welchen Beweis meiner Liebe zeige ich ihr damit? Liebesbeziehung, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit. Paulus sagt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Fällt uns manchmal echt schwer als Christen. Und ich merke auch, es gibt konservative, evangelikale Hardliner, die sind dann an anderen Dingen mehr interessiert. Und dann kämpft man das Wort Gottes durch und ist erbittert und trennt sich von anderen ab, anstatt dass man das Ziel hat, dass die Liebe das höchste Ziel ist. Und was für eine Begrifflichkeit können wir für Liebe noch einsetzen? Ich möchte euch eine Begrifflichkeit nennen, und zwar eigentlich eine Person. Gott ist Liebe. Wir können all diese Facetten von Liebe gar nicht erfüllen. Schaffen wir gar nicht. Da ist immer ein Stück weit Egoismus mit drin. Aber wenn ich das so einsetze und sage, nicht die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, sondern Gott soll euer höchstes Ziel sein, der die Liebe ist. Nach ihm sollen wir streben. Hey, ein liebender Vater bringt doch gerne seinen Kindern etwas mit, aber die Geschenke sollten doch im Verhältnis nicht wichtiger sein wie der Vater selber. Umgekehrt ist es, wird aber auch kein Schuh draus, wenn ich sage, mir ist der Vater total wichtig, mich interessiert nur überhaupt nicht, was er mitgebracht hat. Stell vor, Lasso kommt von der Geschäftsreise zurück, hat vergangene Gemeindeleitungssitzung, hat uns was mitgebracht. Ich war total begeistert. Es war nur leider zu wenig, Lasso, alles leer. Nee, von den Haribos habe nur ich gegessen. Ja. So, das heißt, Lasso hat von seiner Reise was mitgebracht. Und die Gabe war genial, aber die Gabe ist nicht wichtiger wie der Lasso in der Beziehung. Es ist auch nicht so, komm mir nur nicht wieder, ohne was mitzubringen. Also, da ist die Wertigkeit doch denn verschoben. Das muss, wenn wir es mit Gott zu tun haben und wir haben immer nur einen Wunschzettel, dann ist es einfach keine Basis, auf der wir wirklich im Du sind, im Miteinander. Also, meine Kinder sagen glücklicherweise nie, Papa, hast du mir was mitgebracht? Gut, ich bin da auch nicht wirklich so ein optimaler Mitbringer. Sag mal, da ist Potenzial. Aber das Tolle ist wirklich, wenn wir sagen, außer Weihnachten, wenn es da die Geschenke gibt, dann ist trotzdem die Zeit mit dem Gegenüber, also mit dem, der mitbringt, wichtiger als das, was man mitbringt. Merken wir hier was? Paulus sagt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Nach Gott streben. Und eben was, wenn das so rum wäre, mir ist Gott wichtig, aber ich möchte, interessiere mich überhaupt nicht, was er mitgebracht hat. Dass ich zum Beispiel sage, mir ist Gott wichtig, aber ich nehme ihn dadurch ja nicht ernst. Offensichtlich hat er sich Gedanken gemacht, hat ein Mitbringsel für uns und wir sagen, nö, kein Interesse. Weil alle Ermutigungen, Zusprüche und Schriftstellen, die mir sagen, dass Gott Gaben für uns bereit hat, Da hat er zum einen Gaben wie Geschenke, wie etwas, was er austeilt, das Lasso hat vor 200 drüber gepredigt, es ist das Sprachengebet. Da sagt er, hey, das war mir echt, ich war eigentlich dagegen, ich wollte das nicht. Stell dir vor, du bist, dein Vater kommt, bringt dir was mit, sagt, hey, ich hab was total Cooles. Und zwar bedeutet das, dass du in der Kraft des Geistes reden kannst, und zwar Geheimnisse aussprechen. Und ich sag mir, hey Gott, du bist mir voll wichtig. Dein Geschenk möchte ich nicht haben. Dann hat Gott zum anderen Gaben oder Geschenke mitgebracht. Das ist das prophetische Wort. Das bedeutet nicht, dass, da hat die Ramona letzte Woche drüber gepredigt, das bedeutet nicht, dass jemand hier mit dem Prophetenmantel voller Ziegenhaare und noch den wilden Honig am Mund hängen hat und barfuß, denn so spricht der Herr. Manchmal ist es vielleicht einfach, dass ich einen Impuls bekomme. Mensch, ruf doch mal jemand an, den er schon länger nicht mehr. Fragst mal, wie geht's dir denn? Und dann, der merkt, boah, das hat mir gerade jetzt in der Situation geholfen, dass ich eigentlich durch das Tal, wo ich gerade gegangen bin, von jemandem Ermutigung bekommen habe, wo ich es gar nicht mit gerechnet habe. Das kann auch sein, dass man einfach jemand wertschätzt, aufrichtet. Aber es gibt auch die ganz klaren prophetischen Reden und Ermutigungen. Ich erlebe das zum Beispiel bei mir. Ich habe jetzt wenig hier in der Gemeinde ein Bild oder irgendeinen Eindruck oder ein prophetisches Wort. Aber wenn ich für Leute bete, dass sie auf einmal in eine Situation hineinspreche und danach die Reflexion bekomme, das hat genau meine Situation getroffen. Das kann prophetisches Wort sein. Hörendes Gebet. Andere Begriff dafür. Könnt ihr jetzt sagen, Leute, Gott ist mir wichtig, aber sein Geschenk, dass er mir prophetisches Reden mitbringt, das brauche ich nicht. Das lasse ich links liegen. Das will ich nicht. Soll er anderen geben. Ich glaube, wenn ich zum Lasso gesagt hätte, du, das will ich nicht, das kannst du mal jemand anderem schenken, dann hätte er gesagt, weißt du was, vergiss es nie mehr. Nie mehr bringe ich dir was mit. Gott hat Geschenke gebracht. Wir sind nicht fokussiert auf die Geschenke. Ich mache jetzt ein kleines Wortspiel. Von den Pfingstlern heißt es, dass sie an dem Pfingsterlebnis hängen, getauft im Heiligen Geist. Bei den Charismatikern heißt es, wo sind die Geschenke? Und uns wurde irgendwann mal gesagt auf Berührer, Leute, wir sind weder Pfingstler noch Charismatiker, wir sind Pneumatiker. Ich hatte einen technischen Beruf, Pneumatik hat ja was mit Luft zu tun, und dachte ich habe gleich so einen Zylinder da im Blick gehabt, der sich jetzt irgendwie bewegt. Aber Pneumatiker heißt, die Geschenke sind wunderbar, die Erfüllung ist genial, aber es geht mir doch um Gott, der Geist ist, der Liebe ist. Er ist den Fokus auf, oder darauf möchte ich meinen Fokus legen. Und dann bringt aber Gott Sprachengebet als eine Gabe mit, um uns selbst zu stärken, und B, Prophetie, um andere zu stärken. Erinnert ihr euch an unsere Überschrift? Durch den Heiligen Geist dienstbereit in Liebe. 1. Korinther 12, Vers 12 und folgende Verse, ist ein längerer Abschnitt, und den möchte ich aber in dem Zusammenhang mal lesen. Und da heißt es, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wie könntet ihr da hören? Das wäre, glaube ich, das kleinste Problem. Aber wie kommst du auf Toilette oder wie gehst du? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ich hoffe, jetzt haben wir es auch kapiert. Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigen Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Glieder besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Nochmal, letzter Vers. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil zu. Also unabhängig deiner Herkunft, deines sozialen Standes, ob du als Gemeindekind schon immer hier aufgewachsen bist, hast du nicht mehr Aktien dran wie jemand, der vielleicht neu zur Gemeinde hinzugestoßen ist. Ist auch völlig egal, wie viel Kohle du auf deinem Bankkonto hast. Wie viel und wie wenig an Mittel du zur Verfügung hast. Das ist völlig unabhängig, sagt Paulus. Aber was hier ganz klar rauskommt, er rausstreicht, was markant ist, das ist, Christsein ist keine Privatsache. Nicht nur, dass wir die Ergänzung brauchen, wir, du und ich sind eine Ergänzung für die Gemeinde hier in Babenhausen. Das muss bei uns echt klingeln. Manchmal kommst du echt mit Menschen zusammen, erst neulich als wir unsere Hotdog-Party da hinten hatten und dann haben wir uns unterhalten, verschiedene Eltern, die ihre Kinder gebracht haben und mit einem habe ich mich echt lebendig unterhalten, der so gesagt hat, wow, wie cool, ich wusste gar nicht, was es euch hier gibt. Ich war früher auch schon mal so hier und da in Gemeinden momentan, schaffe ich sonntags nicht aus dem Bett, aber ich komme sicher mal, da beten wir. Und dann war eine andere Frau, die hat so aus der Ferne zugehört und dann hat ich so gefragt, bist du hier aus Babenhausen so? Dann sagt sie, ja, und dann habe ich sie gefragt, gehst du hier irgendwo in Gottesdienst oder in Gemeinde? Nee, ich bin so mehr der Einzelgänger-Typ, so ungefähr. Also Christsein ist keine Privatsache, gibt dieser Text einfach wieder. Nicht nur wir brauchen Ergänzung, sondern wir ergänzen die Gemeinde Babenhausen. Gemeinde ist auf Ergänzung angelegt. Da braucht's die unterschiedlichen Typen. Da sind manche, die stehen mit dem Mikrofon vorne und die hören sich meist auch gern selber hören und so reden. Und dann gibt's die anderen, die sind mehr im Hintergrund, die sorgen für den guten Ton. Und dann gibt's welche, die siehst du eigentlich kaum, weil sie die Drecksarbeit wegputzen. Und denken dann für sich, ja, ich bin ja hier nichts wert, das stimmt gar nicht. Leute, wenn du fehlst, fehlt was in unserer Gemeinde. Wenn du nicht da bist, ist unsere Gemeinde gar nicht komplett. Stell dir vor, wir merken ja, wie Nee, wir natürlich diskriminieren wir nicht. Und doch ist es so, ich ertappe mich selber, dass wenn ich einen Mensch sehe, dem Gliedmaßen fehlt, dann gucke ich da nochmal irritiert nach und denke mir nach, oh, hoffentlich war das jetzt nicht peinlich, dass ich den nochmal so angeguckt habe. Aber manchmal ist Gemeinde auch so, die läuft da wie ein nicht nur wie ein Gehirn amputierter, sondern wie ein Bein und Arm amputierter rum, weil einfach was fehlt, weil Menschen für sich gesagt haben, ich bin ja nur Fuß gewesen und ich wollte nicht weiter Fuß sein, also ziehe ich mich zurück. Gemeinde ist auf Ergänzung angelegt. In einer Fußballmannschaft braucht man auch unterschiedliche Spielertypen. Da gibt's die Ballvirtuosen. Das sind solche Cristiano Ronaldos, wobei ich sagen muss, ich kenne keiner, der hässlicher vor einem Freistoß steht wie ein Cristiano Ronaldo, der so dasteht, da denke ich immer, also das hätte doch ein Stilberater dem sagen können, mach's anders. Ein brillanter Solokünstler, aber dann braucht's auch die Ausputzer. Die Leute, die von der Verteidigung her nochmal echt sich in den Ball werfen, auch auf die Gefahr hin, dass der Ball richtig gegen den Kopf gehen kann und danach eigentlich erstmal gar nicht unbedingt einen Danke bekommt, weil es vielleicht die anderen gar nicht mitbekommen oder es wurde ihm reingekrätscht. Und dann braucht's da die unterschiedlichen Begabungen, Profile. Das kommt beim Fußball nicht so stark rüber, weil vom Prinzip laufen die alle irgendwo auf dem Platz herum und bei dem Knäuel ist es so, dann schießt doch mal ein Verteidiger wie Philipp Lahm auch mal ein Tor. Bei der Sportart vom American Football ist es noch viel markanter. Da gibt's denn nur die Typen, die nur dastehen und dann in dem Moment, wenn das Spiel losgeht, versuchen, den Gegner festzuhalten. Viel mehr machen die nicht. Und dann denkst du so, der wirft in dem Spiel niemals einen Ball. Der wird noch nicht mal angespielt mit einem Ball. Der Ball interessiert den gar nicht. Aber ohne den würde das Spiel nicht funktionieren. Und so können wir da echt einen Übertrag für uns als Gemeinde machen. Fußballer können nicht nur, und das ist ja auch das Spannende, Fußballer können nicht nur auf ihre Erfahrung oder auf ihre körperliche Fitness sich berufen. Sie können auch nicht auf ihr Talent berufen, sondern eben Fußballer brauchen, da muss alles zusammenstimmen, da muss ein Stück weit Erfahrung da sein, aber es muss eben auch die Team- und Spielbereitschaft da sein, es muss die körperliche Fitness da sein und körperliche Fitness erhaltet man nur durch eine ausgewogene Ernährung, durch eine ausgewogene Disziplin, Lebensweise, danke, und ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf. Müsst ihr mal vorstellen, diese Fußballer verdienen im Monat 10 Millionen Euro und dann gibt's da einen Trainer und der sagt, ich möchte, dass ihr heute Abend um 9:30 das Licht ausmacht. Ihr seid im Bett und ihr schlaft und wehe, ihr habt vorher noch euch eine halbe Flasche Wodka reingefeuert oder wart in der Diskothek gesehen oder sonst irgendwas, dann ist hier aber richtig Stress im Karton. Das sagen Menschen, die verdienen manchmal vielleicht nicht mal ein Zehntel davon, die können lange nicht so gut Fußball spielen, die reden denen so ins Leben rein, was sie tun und zu lassen haben in ihrer Freizeit. Junge, wie geht's uns als Gemeinde? Dürfen wir als Gemeinde einander ins Leben reden? Oder sagen wir, du außerhalb der Gemeinde, du hast mir nichts zu sagen? Wie ist es bei uns? Wie gehen wir damit um? Wir sehen hier, manchmal ist es so, dass da hast du es mit Christen zu tun, und sie berufen sich auf ihr Bekehrungserlebnis und auf dem, wie mächtig Gott gewirkt hat. Und dann fragst du sie, erzähl mal, wann war das? Dann sagen sie, ja, ich habe mich damals vor 30, 40 Jahren bekehrt. Und ich sag dir, wir sind damals auf die Straße gegangen und ich habe so voller Feuer und Leidenschaft den Menschen von Jesus erzählt. Und dann fragst du, ja, erzähl mal so, was du so mit Gott erlebt hast. Und dann guck mal in der Zeitschiene, was ist das letzte Erlebte, von dem du begeistert berichtest? Und wenn das, sagen wir mal, mehr als ein halbes Jahr, Jahr her ist, dann ist es, ich würde mal sagen, dann lebst du nur aus der Routine, aber nicht aus der frischen Kraftquelle Gottes. Man kann das gut auf Gemeinde übertragen. Gemeinde ist die Mannschaft, in die Gott mich hineingestellt hat. Ohne Gemeinde kann ich sicher auch zeigen, was ich drauf habe. Aber das Spiel heißt dann nicht Reich Gottes, so wie denn das Spiel nicht Fußball heißt, wenn jemand einfach genial mit dem Ball umgehen kann und so seine Tricks zeigen kann und drumherum und nochmal hochhalten und so. Einzelspieler können sicher gut performen, aber sie spielen dann nicht Fußball. Wie auch ein Einzelchrist sicher sagen kann, zeigen kann, was er mit Gott drauf hat, aber nicht wirklich im Reich Gottes mitarbeitet. In der Gemeinde meinen Platz finden. Und das ist auch ein spannender Aspekt. Nicht der Spieler sucht sich seinen Platz in der Aufstellung. Gut, bei Hobbymannschaften und so, wo ich, also in der Niveau, wo ich spiele, da ist es vom Prinzip her schon so. Vor allem, wenn da einer zu mir sagt, komm, du bist mir so hinten, das interessiert mich gar nicht, ich will da vorne Tore schießen. Nicht ich suche mir den Platz in der Mannschaft aus, sondern der Trainer sagt, wo es lang geht. Wie bin ich bereit, mich in die Gemeinde einzubringen? Wir hatten da vor Jahren mal einen Heaven's Gates Einsatz in einer Gemeinde geplant und alle, die dieses Theaterstück kennen, gibt Rollen, die sind sehr markant, wie so der Engel mit dem Buch des Lebens und der Strahl, der immer, wenn die Leute in den Himmel kommen, und ist echt sehr, also ist echt so der Spot drauf gerichtet. Dann gibt's andere, die sind jetzt weniger im Fokus. Und wir haben die Rollenverteilung gemacht, die Dani und ich, und danach kam dann eben eine Frau und sagte, also es ist jetzt echt folgendes Problem da, sie wird nicht mitspielen können. Und wir so, aha, okay, wieso nicht? Dann sagt sie, ja, weil das Problem ist, ich kann Gott nicht gehorchen, wenn ich mitspiele. Okay, erklär mir das bitte. Ja, Gott hat mir genau gesagt, ich sollte den Engel im Buch des Lebens spielen. Ihr habt mich aber für eine andere Rolle genommen. Und weil ich also wegen eurer Entscheidung Gott nicht gehorchen kann, dann kann ich nicht mitspielen. Und wir dachten uns so, das war doch jetzt sicher nur ein Spaß. Die will doch jetzt hier mir nicht verkaufen, dass es von Gott her besser wäre, jetzt nicht mitzuspielen, weil sie nicht im Rampenlicht steht, wo Gott sie haben wollte. Wir konnten das dann im Gespräch nochmal klären und im Nachhinein haben wir dann echt festgestellt, da war der Wunschdenken einfach auch, da musste Gott herhalten, weil das Wunschdenken so im Fokus war. Ich wäre gern im Rampenlicht und hoffte, Gott wollte das so auch, anstatt zu sagen, hey, ich bin für ein Gesamtbild zuständig. Ich bin für eine Gesamtgemeinde zuständig. Ich bin für eine Gesamtmannschaft zuständig. Es reicht nicht, sich einmal bekehrt und eventuell als junger Christ mal begeistert gewesen sein. Wir brauchen einen ausgewogenen Lebensstil, regelmäßig Einheiten im Wort Gottes und in der Anbetung und im Gebet. Und stell dir mal vor, was das verändern würde, wenn die meisten von uns, also wir können ja nicht von allen reden, können wir ja niemand überstülpen. Manch einer ist vielleicht auch heute drin, der sagt sich, das hört sich irgendwie interessant an, aber das ist vielleicht trotzdem nichts für mich. Aber stell dir mal vor, die meisten von uns würden sich sagen, ich möchte durch den Heiligen Geist dienstbereit in Liebe handeln. Und wenn wir das leben würden, und wir wären nicht so ein eine Gemeinde von vielleicht nur Einzelaktivisten, sondern unser Gesamtbild würde viel wichtiger sein. Und manchmal ist da noch eine verborgene Tat, die keiner sieht, denn ausschlaggebend und maßgeblich, dass es hier richtig der Hammer ist. Und wir dann sagen könnten, hey, wir haben hier Reich Gottes gebaut mit unseren begrenzten Mitteln. Bei vielen empfanden wir, dass es eigentlich bessere Menschen gäbe, die da mehr Talent hätten, die vielleicht aber weggezogen sind oder in anderen Gemeinden oder in anderen Werken ihre Berufung leben. Aber Gott plant nicht mit jemand anderem dieses Projekt Gemeinde zu bauen, wie mit denen, die hier sind. Gott hat keinen Plan B für diese Gemeinde, nur uns. Und stell dir mal vor, die meisten von uns würden sagen, ich bin dabei. Ich lass den Heiligen Geist durch mich wirken, dass ich dienstbereit in Liebe handeln kann. Und dann die zwei Punkte von letzten Sonntag und vorletzten Sonntag einfach nochmal, wie wertvoll und gewinnbringend ist es, wenn ich in meinem Trainingslager echt diesen Gewinn von dem Sprachengebet erlebe und für mich selber Erbauung, Ermutigung erfahre und wenn nicht nur das prophetische Wort im prophetisch so spricht der Herr, sondern vielleicht auch prophetisch dienen, jemandem Liebesdienst erweisen, sich mal auch schenken lassen. Hey, wenn ich jemanden in die Gemeinde einladen möchte, dann ist es vielleicht erstmal dran, für den Nachbar sich schenken zu lassen, wie könnte ich denn eine Brücke schlagen? Ich weiß vom Armin Knies, der da hinten wohnt in der Luisenstraße, der sagt, im Winter, ich liebe es, Schnee zu schippen. Und ich schipp bei allen Nachbarn den Schnee in der Luisenstraße hoch und runter. Und irgendwann kommt jemand auf mich zu und der sagt dann, warum machst du denn das? Und dann wird er nicht nur sagen, weil ich Schneeschippen lieb habe, sondern weil Gott mich liebt und ich will dir zeigen, dass er dich auch lieb hat. Was für eine coole Idee. Ich sagte ihm, der soll ja am Gospelhaus vorbei. Das Thema. So, lass uns doch da prophetisch mit Gott in der Intimität sein, dass wir sagen, Herr, wir richten uns aus, dass wir als Gemeinde zusammen, nicht jeder für sich, sondern wir als Gemeinde, in eine neue Qualität der Teamfähigkeit, des Mannschaftsverständnisses und der Ausrichtung. Wir bauen Reich Gottes. Stellt euch mal vor, bei einer Mannschaft von 11 Leuten sind ja nochmal ungefähr, weiß nicht wie viele im Kader, die als Auswechselspieler mit auf so ein Turnier gehen. Aber wenn da der eine oder andere sagt, wisst ihr könnt da ohne mich spielen. Das merkt man, wenn da 11 Mann auf dem Platz sind, vielleicht beim einen oder anderen nicht. Und es kann sein, die gewinnen trotzdem das Spiel. Aber wenn das nochmal ein Zweiter oder ein Dritter macht, dann ist es so, dann merken die anderen, da müssen wir zusammenrücken. Da müssen wir echt gucken, wie kriegen wir das über die Runden. Und mit jedem, der mit anpackt und mit jedem, der sagt, hey, ich bin dabei, wird's bunter, wird's vielfältiger, wird's kreativer, wird's, ich glaube, echt begeisternder. Halleluja. Ich bin am Ende der Predigt und ich würde gern beten. Jesus, das Thema hört sich speziell an, durch den Heiligen Geist in Liebe dienstbereit zu sein. Gott, du bist die Liebe. Und du hast uns Menschen so sehr geliebt, dass du deinen Sohn Jesus hingegeben hast, damit alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So heißt es im Johannesevangelium. Und ich bete echt und ich segne die Menschen, die hier sind. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, Jesus, der dich noch gar nicht persönlich kennt, der noch keine lebendige Beziehung zu dir hat. Aber ich hoffe und ich bete, dass dieses gepredigte Wort auch für in ihm etwas angezündet hat. Nicht nur in irgendeiner euphorischen Dynamik dabei zu sein, sondern im Reich Gottes. Als jemand, der weiß, ey, ich bin Kind Gottes, geliebt von Jesus, aus der Gnade Jesus, alle Schuld vergeben und ich habe meine Perspektive, dass mit dem letzten Tage auf der Erde ist mein Leben nicht zu Ende, sondern das Beste kommt erst noch, wenn wir die Ewigkeit mit dem Himmel verbringen. Herr, und ich bete echt, dass auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade hier sind, die spannende Situation mit Wetter, mit politischen Macht, es wird alles neu an Machtverständnis verteilt, dass wir hier echt weise sind, gewarnt sind, wach sind und aus der Kraft deines Heiligen Geistes agieren. Auch hier als Gemeinde, eine Gemeinschaft, teamfähig leben, mit allen Herausforderungen, die das Leben in der Gemeinde bringt. Ich danke dir für deinen Segen, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir, dass du komplett auf uns setzt, auf keine anderen Menschen, sondern auf uns. Wir sind dein Team und das wollen wir hier für Babenhausen und die Region sein. In Jesu Namen. Amen.